Es freut mich, dass wir unser Studium im Galaterbrief fortsetzen können. Und wir lesen die Texte heute in Galater 4, ab Vers 21. Saget mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, habt ihr das Gesetz nicht gehört? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd war, ist nach dem Fleisch geboren, der aber von dem Freien ist durch die Verheißung geboren. Die Worte bedeuten etwas, denn das sind die zwei Testamente. Eines von dem Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches ist die Hagar. Denn Hagar heißt in Arabien der Berg Sinai und kommt überein mit Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und ist dienstbar mit seinen Kindern. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Die ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Wir aber, liebe Brüder, sind Isaak nach der Verheißung Kinder. Aber gleich wie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war, also geht es jetzt auch. Aber was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Magdsohn soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magdkinder, sondern der Freien. In der ganzen Auseinandersetzung im Evangelium an die Galater geht es darum, wem man letztendlich dient. Mit wem und zu wem gehöre ich? Und in beiden Fällen sind es die religiösen Menschen, die miteinander kämpfen. Das heißt, die einen wollen die Religion in einer Weise und die anderen wollen die Religion in einer anderen Weise ausüben. Und jeder meint, es muss in seiner Weise ausgeübt werden. Und jetzt möchte Paulus klar machen, es gibt zwei Dinge, die wir auseinanderhalten müssen. Das ist der alte Bund und der neue Bund. Wenn wir die nicht auseinanderhalten können, dann wissen wir auch nicht, wo der Weg lang geht. Wenn wir nicht verstehen, dass Abraham zwei Söhne hatte, nun, er hatte dann noch mit der Ketura weitere fünf. Aber hier in diesem Fall, wo es darum geht, wer ist jetzt der Sohn der Verheißung? Und welches ist der Unterschied zwischen den beiden? So lasst uns noch einmal schauen, wie wir in der letzten Stunde gesehen haben, wie der alte Bund beschrieben wird in dem Zeremonialgesetz und in den jährlichen Festen, die alle hin auf Christus deuteten. In den Jahresfesten war festgelegt und ein Jahr wurde genommen für dieses ganze Drama dieser Weltgeschichte oder des Erlösungsplanes, und deshalb sollte das jährlich immer wieder wiederholt werden, dass die Menschen zur Zeit des alten Bundes den neuen Bund verstünden. Da war der erste Schritt in den Zeremonialgesetzen, in den Jahresfesten, war das Passa, gefolgt von den ungesäuerten Broten, gefolgt von der Erstlingsgarbe, gefolgt vom Speisopfer von Pfingsten, 50 Tage danach, dann das Fest der Trompeten am ersten Tag des siebten Monats, das Fest des Versöhnungstages am zehnten Tag des siebten Monats und dann gefolgt vom Laubhüttenfest. Alle diese sieben Feste haben und bilden sozusagen den alten Bund. Sie deuten hin auf Christus, wie wir gesehen haben. Er ist der Verheißene, er ist der Glaube, er ist der Befreier, er ist der Erbe, er ist der Lebendige, er ist das Lamm. So, und die Heiden hatten vor Christus ein ähnliches Leben. Sie hatten ihre götzendienischen Feste und Opfer und auch sie hatten es dem Bilde nachgemacht und feierten Tage und Wochen, wie es hier steht. Ihr haltet Tage und Monate und Feste und Jahre, in Vers 10, Kapitel 4. Und ich möchte das nochmal deutlich machen, dass der neue Bund beginnt mit der Kreuzigung Christi, mit dem Essen des Passahlammes, das am Kreuz passiert. Es geht vom Schatten zur Realität, vom Bild in die Realität über. Und da, das beginnt am Kreuz und nach dem Kreuz, nach der Auferstehung, alle die ersten drei haben sofort ihre Erfüllung mit dem Tod Christi, mit dem im Grab liegen und mit der Erstlingsgabe am Sonntag, als er auferstanden ist. Dann weiht er den himmlischen Tempel ein zu Pfingsten im Jahre 31 nach Christus und arbeitet dort als Hohepriester, um sein Volk zu bereiten. Das Fest der Trompeten in der Realität fand 1834 statt. Der große Versöhnungstag begann 1844, endet mit Jesu Wiederkunft und dann folgt das Lobhüttenfest danach in der Realität. Und das alles, Christus nimmt Gestalt in den gläubigen Juden und Heiden. Das eine ist der alte Bund mit seinem Schatten, das andere ist der neue Bund mit der Realität. So, ich hoffe, dass uns das soweit klar ist. Im neuen Bund gibt es keine halte Tage und Monate und Feste und Jahre. Wisst ihr, alle Religionen haben Feiertage und Feste und Tage, bis auf den heutigen Tag. Die Christen vielleicht noch die meisten. Aber welches von diesen Jahren und von diesen Festen, von diesen haben eine Bedeutung oder sind konform des Evangeliums? Wenn Paulus so wittert gegen diese Dinge, dann heißt es, warnen, dass all diese Feste nur ein Schatten auf die Realität. So bleibt uns ja heutzutage kein Fest mehr. Der Sabbat, den die Christen meinen, er sei im alten Bund inbegriffen, ist sicherlich ein Denkfehler, dass man denkt, dass der wöchentliche Sabbat im alten Bund inbegriffen ist. Der wöchentliche Sabbat ist Teil des Grundgesetzes Gottes. Ihn gab es schon in Eden und er ist Teil der Woche. Er ist Teil einer Zeiteinteilung, die sich nie verändern wird. So, das können wir wissen. Der Sabbat des vierten Gebotes ist nicht inbegriffen im alten Bund. Deshalb ist da auch keine Veränderung, dass man vom Schatten kommt, bis jetzt haben wir Samstag gefeiert, jetzt feiern wir den Sonntag. Dann wäre ja der Samstag ein Schatten gewesen für den Sonntag. Weil wenn die Christen konsequent wären in ihrer Abschaffung des Gesetzes, dann dürften sie keinen Tag mehr halten. Auch nicht den Sonntag. Dann müsste das so sein wie bei manchen christlichen Religionen, wo man gar keinen Tag feiert. Aber auch die haben Tage, wo sie feiern. So, deshalb lasst uns klar machen, entweder wir heben das Gesetz der 10 Gebote total auf, aber dann können wir jeden Staat aufheben, jede Ordnung, weil die Ordnungen des Staates sind letztendlich alle gegründet auf dieses unveränderbare Gesetz. So, was wir haben und was vom neuen Bund nicht verändert wird, ist der Sabbattag, der wöchentliche Ruhetag, den Gott eingesetzt hat. Der zeigt, wessen Kind ich bin, von wem ich nehme. Der zeigt, dass ich ein Geschöpf bin. Aber alle anderen Feste, die die Juden feierten, das Passa, das Pfingstfest oder das Speisopferfest, das Hütten, der Versöhnungstag. Alle diese Feste feiern wir nicht mehr. Es gibt keine Feiertagssabbate. Es gibt sie einfach nicht mehr, die Mondsabbate, die damals Gott eingeordnet hat zur Haltung der Feste. Weil sie haben ihren Sinn erfüllt. Die Realität ist gekommen. Wir im Neuen Bund haben keine Feste. Müsste es doch so sein, oder nicht? Wir haben weder Pfingsten, wir haben weder Weihnachten, wir haben nichts, weil Paulus sagt, das ist nicht in Ordnung. Ihr feiert Tage, haltet Tage und Monate, Feste und Jahre. Das sollte so nicht mehr sein. Das Einzige, was Jesus eingeführt hat, ist das Abendmahl. Aber das Abendmahl ist nicht ein Fest, das man irgendwo in der Zeit festlegt. Man nimmt es dann, wenn es angesetzt wird, aber es ist nicht irgendwo ein Fest, das man sagt, dann bindet ein Tag, ein Jahr an eine Rhythmik. Ich habe nicht immer das Vorrecht, Abendmahl zu halten. Schon jahrelang habe ich es manchmal nicht halten können, weil ich immer unterwegs bin. Ich freue mich, wenn ich irgendwo hinkomme, so wie neulich in Asien, wo ich dann das Abendmahl mitfeiern konnte, weil am Ende der Gebetswoche, wo sie mich eingeladen hatten als Sprecher, gab es das Abendmahl. Aber auch wenn ich es nie mehr nehmen würde, bis Jesus kommt, wäre es kein Problem. Weil wenn ein Christ gläubig wird, dann hat er die Taufe. Es ist ein einmaliges Ereignis. Nicht so, wie es heute oft praktiziert wird, dass man sich wieder taufen lässt, um sich neu Gott zu übergeben. Das ist Glaube an ein Sakrament, das ist Glaube an eine äußerliche Tat. So etwas gibt es nicht mehr im Neuen Bund. Im Neuen Bund ist Christus die Erfüllung. Deshalb haben wir dort mit Tagen und Jahren und Festen in dem Sinne nichts mehr zu tun. Wir leben heute hier, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Wir leben in der Realität des Versöhnungstages, des Gerichtstages und warten und arbeiten zusammen mit unserem Heiland, damit die Welt vorbereitet wird auf dieses Ereignis, das jeder hört von Gott. Wir haben in unserem Kalender, in unserem gläubigen Leben keine Tage, Monate, Feste und Jahre. Sie wären im Widerspruch zum Evangelium. Aber wenn man heute die Praxis sieht, ist sie wohl doch so, wie Paulus gekämpft hat in Galatien, dass sie nicht stattfindet, dass sie aufhört. So schauen wir uns die zwei Bündnisse noch von der anderen Perspektive an. Wir haben das irdische Heiligtum mit dem levitischen Priestertum, das himmlische Heiligtum mit dem königlichen Priestertum, der alte Bund, der levitische, mit dem Aaron und mit Mose gemacht und der neue Bund, den Gott schon mit Adam und Eva macht, mit Abraham wiederholt und der gültig ist und der allein erlösen kann. Der alte Bund hatte das Blut der Lämmer als Bild für die Erlösung. Der neue Bund hat das menschliche Blut Jesu, auch wieder ein Bild für das Leben, das gegeben wurde zur Erlösung des Menschen. Dann gibt es das Gesetz, das im Alten Testament auf Steine geschrieben wurde. Im Neuen Testament wird es auf die Tafeln des Herzens geschrieben. Es führt zu einem heiligen Leben. Im Alten Bund wissen wir, dass keines, das Gesetz, das tierische Blut, die ganzen Jahresfeste konnten niemanden retten. Wenn man sich hielt, war in ihnen keine erlösende Kraft. Man hielt sie nur durch den Glauben an den, der da kommen soll. Sie konnten kein neues Leben geben, Sie sind nur ein Abbild, ein Symbol des Himmlischen, der Realität. Das himmlische Heiligtum, dort Jesu Blut, Jesu Leben kann erretten, kann uns befreien, kann neues Leben geben und ist die Realität. So, wo leben wir, in welcher Zeit, in welchem Bund? Leben wir in den alten Traditionen oder in den alten Gesetzmäßigkeiten, die ja Gott gegeben hat? Oder leben wir im neuen Bund? Schauen wir uns doch diese schöne Erklärung der zwei Bündnisse in Personen, wie sie der Apostel Paulus hier im Galaterbrief erklärt. Und er sagte, Abraham, der hatte zwei Söhne, einen von der Magd und einen von der Freien. Die Worte bedeuten etwas. Aber der von der Magd war, ist nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien ist, ist durch die Verheißung geboren. So, schauen wir an. Das ist die Hagar. Und die andere Seite, das ist der Ismael. Und das ist die Sarah. Und das ist der Isaak. Das sind ihre Mütter, im Bild natürlich gesprochen. Ein gemeinsamen Vater, zwei unterschiedliche Mütter. Und es ist auch wieder erstaunlich, dass den Unterschied nicht der Abraham macht, sondern die Mütter machen. Es ist auch fein gedacht. Die Hagar ist eine Mutter, die eine Sklavin ist. Sie ist die Unfreie. Sie ist zwar Abrahams Frau, aber nicht geworden aus der Freiheit heraus, sondern weil sie die Sklavin der Sarah war. Die Sarah ist die Freie. Sie hat Abraham sich genommen, da war sie nicht irgendwo eine Sklavin. Die Hagar hatte irgendwo wahrscheinlich in Ägypten gekauft. Die Hagar ist der Berg Sinai, verglichen hier in dieser Sache. Und es steht für das heutige Jerusalem. So, die Hagar ist nicht ein Bild für die Heiden, sondern die Hagar ist ein Bild für das heutige Jerusalem, das in der Knechtschaft ist, das unter den Römern steht. Die Sarah stellt das himmlische Jerusalem dar. Und wie sie ja hier schreibt, die Kinderlose. Ja, die keinen Mann hat, die kinderlos ist, wird die meisten Kinder haben. Sie wird nämlich die Mutter sein aller Erlösten. Das himmlische Jerusalem ist die Mutter aller Erlösten. Weil alle ihre Kinder sind Kinder der Verheißung. Sie sind nicht in ihr geboren, aber sie werden in ihr leben. Es ist schon ein interessantes Bild, wie Gott das gemacht hat. Und er zitiert ja hier aus Jesaja: Denn es steht geschrieben in Jesaja 54,1: Sei fröhlich, du Unfruchtbare, der du nicht gebierst, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Jesaja, wenn dort im Zusammenhang die Dinge liest, ist es noch viel schöner. Rühme, du Unfruchtbare. Die Sarah war nämlich die Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Freue dich mit Rühmen und jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als sie den Mann hat, spricht der Herr. Mache den Raum deiner Hütte weit und breite aus die Teppiche deiner Wohnung. Spare fein nicht, dehne deine Seile lang und strecke deine Nägel fest, denn du wirst ausbrechen zur Rechten und zur Linken, und dein Same wird die Heiden erben und in den verwüsteten Städten wohnen. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, Werde nicht blöde, denn du sollst nicht zu Spott werden, sondern du wirst der Schande deiner Jungfrauschaft vergessen und der Schmach deiner Mitmenschen nicht Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name und dein Erlöser, der Heilige in Israel, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie ein verlassenen und von Herzen betrübt Weib und wie ein junges Weib, das verstoßen ist, spricht dein Gott. Ja, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. So, hier ist eine Darstellung, wenn man so will, des himmlischen Jerusalems, was ja auch gemixt ist mit dem Bild der Sarah. Die Sarah ist die Kinderlose. Sie will und hat keine Kinder. Und wer soll ihr Mann sein? Und wer ist der Mann? Es ist Gott selbst, hat gesagt, ich bin, denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Im Neuen Testament, in dem letzten Buch, in Kapitel 21 von Offenbarung, da steht es so schön geschrieben. Vers 9. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen voll hatten, der letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir das Weib zeigen, die Braut des Lammes. Und führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem hellen Jaspis, und hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich der 12 Geschlechter der Kinder Israel. Vom Morgen 3 Tore und so weiter ist die Stadt beschrieben. Sie ist die Braut des Lammes. Wer ist der Mann von Jerusalem? Es ist Gott, das Lamm. Und wer sind die Kinder? Ja, die Erlösten sind die Kinder. Deshalb ist es auch wichtig, viele Menschen denken, dass Gott sich mit uns verheiratet. Und ja, Gott nutzt dieses Bild von der Braut und dem Bräutigam, von der Ehe, um sein exklusives Verhältnis zu zeigen zwischen Mann und zwischen ihm und uns als Menschen. Aber Jerusalem, es ist die Stadt Gottes. Es ist der Ort, wo Gott alle seine Kinder zusammenbringt, wo er mitten unter ihnen wohnen wird. Und sie ist die Braut, sie ist die Mutter aller Lüsten, weil sie frei ist. Die Kinderlose wird ihren Raum weit machen, weil Gott wird sie füllen mit den Heiden, mit allen, die gläubig geworden sind. Schauen wir uns die Kinder an. Der Ismael ist nach dem Fleisch geboren. Der Isaak nach der Verheißung geboren. Das bedeutet, nach dem Geist geboren. Er kommt nicht zur Welt aufgrund des Willens eines Menschen, sondern aufgrund des Willens Gottes. Das ist geboren nach dem Geist. Und wir haben das im Petrusbrief gesehen. Und wir werden es in einer der nächsten Stunden nochmal wiederholen, zu verstehen, was bedeutet es, geboren zu sein nach dem Geist. Ismael ist ein Sklave im besetzten Jerusalem. Er stellt die Bewohner des besetzten Jerusalems dar. Isaak ist der Erbe. Er stellt Christus dar. Der Ismael verfolgt den nach dem Geist Geborenen. Und das gibt es seitdem bis heute. Bis heute werden wir nie sehen, dass ein Gläubiger einen Ungläubigen verfolgt. Es geht keine Gewalt aus, keine Dominanz aus einem Menschen, der gläubig ist. Es wird nie eine Verfolgung eines von dem Geist geborenen Menschen geben, eines nicht vom Geist geborenen Menschen. Das ist ein ganz wichtiges Erkennungsmerkmal. Lasst uns das uns merken für alle Zeiten. Wenn du geneigt bist, zu verfolgen, der im Irrtum ist, dann bist du selbst. Der Isaak hat niemanden verfolgt. Christus hat niemanden verfolgt. Es gibt keine Verfolgung von demjenigen, der nach dem Geist geboren ist, dass er geht und den, der nach dem Fleisch geboren wird, etwas aufzwingen will. Sowas gibt es nicht. Nur wer vom Fleisch geboren ist, ist zwangsbehaftet. Nur er geht und will dem Menschen aufdrücken, die Feste und die Ordnung, wie er sie haben will. Denn nach dem Geist geborene, der wird nie ein Verfolger sein. So, es hat nie der Jakob den Esau verfolgt, nur der Esau den Jakob. So, es ist immer der nach dem Fleisch geborene. Und wir sind ja alle nach dem Fleisch zunächst geboren. Ja, gibt keinen einzigen Menschen, der nicht nach dem Fleisch geboren ist. Die neue Geburt kommt nach der Verheißung, durch den Glauben erst. Christus ist derjenige, der zwar ins Fleisch gekommen ist, aber wurde vom Vater geboren. Ja, er kam ins Fleisch, aber wurde vom Vater geboren und er blieb immer seinem Vater treu. Was passiert mit Hagar, mit dem alten Bund? Sie wird hinausgestoßen und ihr Sohn soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Der Isaak hatte nur ein Erbe und das war für den Erstgeborenen. Aber Gott hatte den Jakob genommen, obwohl er der Zweitgeborene war. Und Esau hat sein Erbe verschleudert. Als Esau kam, nachdem Jakob den Isaak betrogen hatte und ihm den Segen abgenommen, sagte: Ich habe für dich nichts mehr. Die nach dem Fleisch geboren sind, haben kein Erbe. Es gibt keinen Segen über sie. Nur über die, die nach dem Geist geboren sind. Wir sind Isaak, die Miterben. Wir identifizieren uns mit ihnen, mit Isaak, weil wir sind des Glaubens. So, der alte Bund versinnbildet die Juden und Heiden ohne Christus. Das heißt, das ist die Art und Weise, wie wir alle geboren sind. Wir alle sind im Fleisch geboren. Der Nikodemus war ein Sohn Abrahams, kam physisch von Isaak. Aber Gott sagt, Jesus sagt zu ihm, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und er macht dem Nikodemus klar, Nikodemus, du bist nach dem Fleisch geboren. Und solange du nach dem Fleisch geboren bist, hast du kein Leben in dir. Alle Menschen, auch die Juden, sind physisch nach dem Fleisch geboren. Nur war der physische Isaak ein Bild für den Geistlichen, für Christus, der da kommen sollte. Aber er war ein physisches Element, dass wir verstehen das Neue Testament, dass wir verstehen das Kommen Christi, dass wir verstehen den Erlösungsplan. Und alle Juden und Heiden, die mit Christus oder in Christus sind, sind die Freien und die Erlösten. Sie werden leben und wohnen im neuen Jerusalem. Das ist der neue Bund. Und Gott hat beide Bündnisse schon mit Abraham gemacht. Auch als er ihm die Beschneidung gab, war das ja nichts anderes als ein Bild für den neuen Bund, den er gegeben hat. Aber er hat es wiederum mit einem alten Bild gemacht. Das im Moment der Erfüllung zu Ende ist. So, wer ist nun der Sohn der Verheißung? Ist es Isaak oder Jesus? Und ich hoffe, dass wir nicht vergessen haben, dass Jesus ist der Sohn der Verheißung. Er ist der verheißene Same Abrahams, wo er gesagt hat, guck hin zum Himmel und schau, Und da hat er das Ergebnis gesehen, der Erlösungstat Christi. Das ist der Same. Nur von einem spricht er, nicht von mehreren. Aber das ist für uns manchmal schwer, weil wir nehmen das Physische für physisch und sehen nicht das Geistige, den geistigen Sinn dahinter. Und ich will ein kleines Exkurs machen zu einem Abschnitt in der Heiligen Schrift, in Johannes 9. In Johannes 9, dort ist diese Heilung des Blindgeborenen und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er so blind geboren? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Ich muss wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. Da solches gesagt hatte, spitzte er auf die Erde und machte einen Kot aus dem Speichel und schmierte den Kot auf des blinden Augen und sprach zu ihm: Geh hin zu dem Teich Siloa, das ist verdolmetscht, gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Nun, wenn Jesus hier antwortet und sagt, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm, spricht er von dem Mann oder spricht er von allen Menschen? Spricht er von Isaak oder spricht er von Christus? Als Jesus im Tempel war und sagte, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen baue ich wieder auf, sprach er vom Tempel oder sprach er von sich selbst? Als er der Frau am Jakobsbrunnen, der Samariterin, Wasser anbot, bot er ihr Wasser an oder Liebe? Was bot er ihr an? Was war die Not dieser Frau? Das irdische Wasser? Doch sicherlich nicht. So, Gott benutzt ein physisches Element. Der Isaak ist nicht der Sohn der Verheißung. Es ist Christus, der Sohn der Verheißung. Deshalb sind die Nachkommen Isaaks nach dem Fleisch geboren. Aber es ist ein Bild, das wir doch verstehen sollen. Dass wir wissen, dass wir alle Menschen werden nach dem Fleisch geboren und müssen, wenn wir erlöst werden wollen, nach dem Geist geboren werden. Oder wir sind alle blind geboren in diesem Bild und müssen sehend werden. Wer ist denn der Teich, wo dieser Mann hingehen muss und sich die Augen waschen? Das, was er ihm hingeschmiert hat, diesen Kot auf die, oder diesen Brei, den er da gemacht hat. Was ist es? Wer ist der Teich, der da verdolmetscht ich, der Gesandte? Wo ging denn dieser hin, sich zu waschen, dass er sehend wurde? Doch zu niemanden anders außer Christus. So eines der Dinge, die ich immer sehr häufig finde in der christlichen Welt, ist dieses Unverständnis für die Bilder, die physisch sind, die ein geistige Lehre beinhaltet. So, der Paulus bemüht sich, den Galaten das klar zu machen. Er möchte ihnen deutlich machen, schaut, wem wollt ihr denn dienen? Er sagt nämlich hier, Vers 21, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, habt ihr das Gesetz nicht gehört? Die ihr unter dem Gesetz sein wollt, das heißt, der Mensch, der nicht neugeboren ist, ist unter dem Gesetz. Er ist der, der vom Gesetz verdammt ist. Und der andere ist nicht mehr unter dem Gesetz. Und wir werden dann noch sehen, wie er das deutlich macht. Der frei ist, der kann das Gesetz halten. Der ist nicht mehr unter der Verdammnis des Gesetzes. Der Gefangene, der ist unter der Gefangenschaft des Gesetzes. Habt ihr das nicht kapiert, ihr Galater? Haben wir es verstanden heute? Wo leben wir denn? Leben wir durch den Glauben? Üben wir Tag für Tag unseren Glauben aus und wachsen in der Gnade? Oder gehen wir immer wieder zurück in die alte Art unseres Seins? Deshalb sagt er hier, stoß die Magd hinaus. Wir müssen verstehen, dass das hier nicht in den Himmel kommen kann. Und er beschreibt es dann in Kapitel 5, wenn er das Fleisch und den Geist vergleicht. Das hier kann den Himmel nicht sehen, weil es ist vom Fleisch geboren. Es kann nichts anderes tun als die Sünde. Es ist hoffnungslos verloren. Aber da jeder geboren ist nach dem Fleisch, kann auch jeder geboren werden nach der Verheißung. Aber das hängt nur davon ab, was ich glaube. Wir alle beginnen als Ismael. Wir alle werden als Ismael geboren. Und wir alle wollen doch nicht ein Ismael bleiben, sondern wir wollen hingehen und sagen, wir aber, liebe Brüder, sind Isaak nach der Verheißung Kinder, weil wir glauben an Christus. Wir setzen unser ganzes Vertrauen in ihn, dass wir in ihm die Erlösung haben. Und nicht nur in einer Idee, sondern auch praktisch erfahren in unserem Leben. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magdkinder, sondern der Freien. Oh, wenn wir diese Dinge verstünden in unserem Herzen, in unserem Geist, dass wir Klarheit haben, wessen Kinder sind wir. Sind wir Kinder des neuen Jerusalems, dann arbeiten wir für dieses neue Jerusalem. Sind wir Kinder des alten Jerusalems, dann arbeiten wir für diese Welt. Wozu haben wir und geben wir unsere Kräfte hin, die uns Gott gegeben hat? Dienen wir im Glauben und machen das Werk Gottes, dass es vorwärts kommt, oder dienen wir dem Irdischen hier? So, ich hoffe, dass wir durch dieses Studium der zwei Bündnisse Klarheit geschaffen haben zwischen ihnen. Und alle wissen, wir alle werden geboren im alten Bund, ganz egal, ob man Jude oder Heide ist. Wir werden alle nach dem Fleisch geboren und sind alle ohne Hoffnung. Aber wir können alle durch den Glauben an Christus Söhne der Verheißung werden, nach dem Geist geboren werden, Miterben werden von Christus und eines Tages einziehen in die Stadt, die Mutter aller Erlösten, in das neue Jerusalem. Die Stadt, auf die schon Abraham wartete, die einen festen Baumeister hat, nämlich Gott selbst. Dafür möchte ich arbeiten. Da möchte ich viele Bewohner haben durch die Tätigkeit, die mir Gott gegeben hat. Ich möchte in jedem Viertel etliche haben, dass, wenn ich eines Tages die Möglichkeit habe, dort spazieren zu gehen, ich Menschen antreffe, die mir Gott durch seine Gnade gegeben hat, als einen Lohn der Freude, der Arbeit auf dieser Erde. Für wen willst du dienen? Willst du dienen, dass du dich freust im neuen Jerusalem an den Früchten deiner Arbeit? Oder willst du dienen an den Dingen, die hier auf Erden sind? Dann wirst du dort keinen Platz haben, weil dort werden nur die sein, die durch den Glauben gewirkt haben und in deren Herzen die Liebe Gottes völlig zum Ausdruck kam. Dahin will ich kommen und ich hoffe, du auch. Amen.